Himmelklar, euer katholischer Podcast. Heute mit mir, Verena Tröster. Schön, dass ihr dabei seid. Seit 3 Jahren ist Krieg in der Ukraine. Und Pfarrer Manfred Deselas hört seitdem nicht auf, für Russland zu beten. Warum? Weil er, wie er sagt, aus der Geschichte gelernt hat. Und zwar aus 35 Jahren, die er jetzt schon Seelsorger an der Schwelle von Auschwitz ist. Dort hat er sich unter anderem mit den Tätern, mit den SS-Leuten beschäftigt und der Frage, was man lernen kann für den Umgang mit heutigen Konflikten zum Beispiel.
In den heutigen Konflikten muss man auch aufpassen, dass wir nicht zu schnell sagen, das sind die Nazis, als wüssten wir schon, was da abläuft. Wir müssen sehr aufmerksam einander zuhören, Prozesse verstehen und versuchen, im Dialog zu bleiben, aber gleichzeitig auch tief klar haben, was unsere Werte sind und was es bedeutet, dass wir zusammen mit Gott diese Menschen lieben.
Manfred Deselas erzählt uns das in Himmelklar. Er lebt als Auslandsseelsorger der Deutschen Bischofskonferenz seit 35 Jahren in der Nähe des ehemaligen Konzentrationslagers Auschwitz. Im Zentrum für Dialog und Gebet begleitet er unter anderem auch Schülergruppen beim Besuch der Gedenkstätte und hilft ihnen dabei, ihre Eindrücke zu verarbeiten. Schön, dass Sie sich die Zeit nehmen.
Tag.
Können Sie uns ganz zu Beginn vielleicht einmal erzählen, wo genau und wie Sie leben?
Ich lebe in der polnischen Stadt Auschwitz. Diese Stadt war im Zweiten Weltkrieg ein Teil des Deutschen Reiches und hieß Auschwitz. Die Stadt hat ungefähr 40.000 Einwohner. Es gibt 7 Pfarrgemeinden und die Gedenkstätte. Heute sagen wir, Auschwitz ist die Gedenkstätte und Auschwitz ist die Stadt. Damals war Auschwitz der Name für die Stadt. Zunächst gegen den polnischen Widerstand entstand ein Konzentrationslager, das dann gewachsen ist und berühmt ist vor allem inzwischen durch die Massenvernichtung von Juden, die hier stattgefunden hat. Also, ich lebe nicht in Auschwitz, sondern in Auschwitz. Ich sage immer am Rande von Auschwitz, aber natürlich kam ich sozusagen auf die Idee durch Begegnungen, die ich im Rande gerüstet hatte. Ich war einmal hier mit einer Gruppe von Pax Christi in den 80er Jahren, 1980er Jahren, da war ich noch ein bisschen jünger und habe den Pfarrer kennengelernt. Nach dem Abitur in den 70er Jahren war ich 1,5 Jahre mit Aktion Sühnezeichen in Israel gewesen. Und damals waren wir auch 1974 zur Vorbereitung auf diese Zeit in Israel in Auschwitz. Und dann war ich 1,5 Jahre in Israel, habe auch Überlebende kennengelernt, sodass das Thema mich schon lange begleitet hat. Und als ich dann 1983, das war so genau die Zeit der Entstehung der Solidarność-Bewegung, der Umbrüche in Polen, dann hier war und den Pfarrer kennenlernte, kam ich auf die Idee, hier mal genauso ein Jahr lang mitzuleben. Dann habe ich meinen Bischof, Klaus Hämmerle, damals noch gefragt. Zu meiner Überraschung war er sofort damit einverstanden. Der hatte auch Kontakte nach Polen. Und so konnte ich seit 1989 hier in Polen leben, seit 1990 in der Gemeinde Auschwitz.
Das erste Mal in Auschwitz, haben Sie gerade gesagt, das war also noch zu kommunistischen Zeiten. Da haben Sie ja auf dem Gelände gewohnt. Was für Erinnerungen haben Sie daran? Also der erste Eindruck von so einem Lager, das ist ja einer, der einem wahrscheinlich im Gedächtnis bleibt.
Ja, und damals geführt haben uns noch Überlebende, ehemalige Häftlinge. Also der Eindruck war natürlich, dass das überwältigend war, überwältigend schrecklich. Es war so der Schock, dass sowas überhaupt möglich war. Und dann, was ich oft erzähle, wie auch in Polen, wenn ich gefragt werde, für mich war es auch der Schock, dass nicht irgendjemand das gemacht hat, sondern sozusagen meine Leute, das Deutsche, das gemacht hat. Ja, und Das konnte ich mir überhaupt nicht vorstellen, aber es war so. Und dieses, diese Erschütterung und Wecken von Verantwortung dafür, wie sich Deutschland entwickelt, begleitet mich seitdem. Aber der Weg dahin war die Begegnung sozusagen mit der anderen Seite, also Überlebenden selber und dann den Nachkommen und der Pfarrer, bei dem ich gewohnt habe, der in der Pfarre in der Stadt, Verschwendchen, in der Pfarre wohne ich bis heute. Der Pfarrer war sehr betroffen von dieser Geschichte, das er löbte damit sehr und hat deswegen sich auch sehr gefreut, dass ich kam. Und ohne seine Unterstützung und seine Freundschaft wäre ich nicht hier und nicht hier geblieben. Und daran bin ich so hineingewachsen. Der Pfarrer ist inzwischen verstorben, der Nächste schon hier. Aber das hier ist so mein Ort geworden. Obwohl ich den Kontakt zum Heimatbistum Aachen nie verloren habe.
Jetzt kennen Sie, kann ich mir vorstellen, im Lager wahrscheinlich jeden Winkel. Und nach 35 Jahren dort laufen Sie wahrscheinlich, ohne dass jedes Mal wieder diese Erschütterung, diese Emotionen hochkommen, dort an den Baracken vorbei. Sie beschreiben das auch in Ihrem Buch und sagen, es gibt aber spezielle Orte, die bis heute schwierig sind. Muss das vielleicht aber insgesamt auch so sein, dass man das in seinem Kopf ein bisschen geordnet hat und damit gut umgehen kann, um dort gute Seelsorge machen zu können?
Das ist keine theoretische Sache. Das ist so, wenn ich die Menschen ernst nehme, um die es geht, und ich habe dann inzwischen so im Kopf immer sehr viele Überlebende, die ich kennengelernt habe. Und wenn ich die ernst nehme, muss ich ernst nehmen, was sie durchgemacht haben. Und das nehme ich nicht ernst. Es ist nicht immer leicht, darüber zu sprechen. Und oft dann, wenn das so normale Freundschaften werden, sprechen wir über ganz andere Sachen. Aber es ist immer im Hintergrund. Und bei den Überlebenden kommen sofort so Erinnerungen hoch und Bilder sind wieder da und so. Und inzwischen bin ich da so reingewachsen, kenne ich das so, dass das einfach dazugehört, ne? Und manchmal kann man nicht, dann kommt man so an eine ganze, wie soll ich das sagen, dann ist es schwer, es einfach zu erzählen, zum Beispiel, wenn ich eine Gruppe oder jemanden führe, was ich nur noch sehr selten mache, aber doch, manchmal dann kommen so Punkte, wo ich weiß, hier ist was passiert und das ist schlimm, aber ich kann es jetzt nicht erzählen. Ja, und dann muss ich Thema wechseln, um weitermachen zu können.
Haben Sie ein Beispiel für uns, um das nachvollziehen zu können, was zum Beispiel ein Ort ist, der für Sie schwierig ist? Einen, den Sie erzählen können?
Es gibt verschiedene, ne? Die betreffen Opfer, die betreffen die Ermordung von Kindern, die betreffen andere Sachen. Ich will aber eins erzählen, das für mich als Thema auch sehr wichtig geworden ist. Ich habe oft von Maximilian Kolbe erzählt. Der ist bekannt und Leute fragen danach und so. Und an seinem Beispiel erzähle ich dann auch ein bisschen, wie die Situation im Lager war. Ne? Und Maximilian Kolbe war vor dem Krieg schon berühmt und im Lager gibt es Zeugnisse von anderen Häftlingen, die über ihn erzählen. Und einer hat uns mal erzählt, der dabei war am Ende, wie das war, als aus dem Lager wieder ein Häftling geflüchtet war. Und dann war Lagerappell am Abend nach der Arbeit, als sie zurückgekommen sind. Die Fluchten sind meistens vom Arbeitsplatz aus geschehen. Es wurde durchgezählt, es wurde jemand, war klar, das fehlt jemand. Und dann wurde gesucht, wer ist das? Und dann war der Block, in dem er fehlte, der musste dann stehen bleiben. Aber alle anderen mussten auch stehen bleiben und zugucken. Und dann war die Strafe aus dem Block, wo jemand geflohen war, werden 10 ausgerucht, die gehen in eine kleine Gefängniszelle, in den sogenannten Hungerbunker, ohne Essen und trinken, warten, bis er wo er wiederkommt. Normalerweise war das ein Todesurteil, weil nicht damit zu rechnen war, dass er wiederkommt. Und da wurden uns 10 ausgesucht und der Lagerleiter Fritsch, der damals zuständig war, ging da sehr langsam zu, um möglichst durch die Reihen, um möglichst viel Angst zu erwecken. Und das hat erzählt einer, Adam Jurkewitsch, der dabei war in diesem. Und der hat gesagt, in so einem Moment, da steht jeder nur da und zittert und bittet, bitte nicht ich. Ich will überleben, ne? Und ich will ja rauskommen. Und bei diesem Durchzählen, dann trifft es dann einen, der ausgesucht wird, und der schreit auch, meine Frau, meine Kinder. Er wollte nach Hause zurück. Ja. Und in dem Moment geht von hinten jemand vor und sagt, ich bin katholischer Priester, kann ich verdenken. Und der Adam Jurkewitsch hat gesagt, das war für uns was völlig Unvorstellbares, Überraschendes. Das waren viele Hunde auf einmal. Erstmal, es war völlig verboten, vorzutreten ungefragt. Also er hätte sofort von den Wachtürmen aus erschossen werden können. Zweite Wunder, dass Fritsch den angehört hat und nicht nur angebrüllt hat. Dritte Wunder, dass er einging auf diesen Austausch. Der Häftling, der da aufgeschrien hatte, Gai Ovnicik, konnte zurück in die Reihen und hat sogar überlebt. Und Max von Kolber hat den Platz eingenommen. Aber der hat dann weiter erzählt, das eigentliche Wunder für uns war jedoch was ganz anderes. Dass in dieser Zeit, in dieser Situation überhaupt noch jemanden gab unter uns, der nicht nur an sich dachte. Der das Leid von die Verzweiflung von jemand anders überhaupt noch wahrnahm und nicht nur wahrnahm, sondern darauf reagierte und das mit seinem ganzen Leben. Das ist die eigentliche Tat von Maximilian Kolbe. Und deswegen ist er zum Symbol geworden des Sieges der Liebe in der Welt des Hasses. Johannes Paul II. Hat seine Seligsprechung, Heiligsprechung dann betrieben. Er war ja Ortsbischof, wo er geboren bevor Papst wurde. Von Krakau, dazu gehörte Auschwitz. Und der hat oft gesagt, das ist der Sieg der Menschlichkeit im System der Unmenschlichkeit. Nach dem Vorbild Christi. Und ich war einmal im Lager mit einer Gruppe und an der Stelle, wo dieser Appell war, habe ich das dann so erzählt und dann so ein bisschen auch so gemacht, wie die Atmosphäre war, also so das langsame Durchzählen. Und dass sie diese Angst zu spüren war, bitte ich nicht. Ja, und dann erzählen die Häftlinge, die Überlebenden, als sie dann später an dem Block 11 vorbeigingen und wussten, sie sind da unten in der Zelle, dann haben sie im Geiste die Mütze abgenommen. Das heißt, im Geiste haben sie gespürt, das sind eigentlich die großen Menschen. Der hat gewonnen, der hat nicht verloren. Der wird jetzt ermordet, aber eigentlich hat er gewonnen und die SS hat verloren. Die haben ihn nicht brechen können, die haben die Liebe mich vernichten können. Wenn ich das erzähle, dann ist das schon bewegend, ja. Auch, ja, ich kenne Leute, ich kenne den Platz und so weiter. Ein anderer Ehemaliger hat auch erzählt davon. Aber einmal erzählte ich das und stand dann da so und dann sagte ich diesen Satz, den ich von Häftling gehört hatte, auf einmal haben wir gemerkt, der ist der Große und die mussten immer richtig die Mütze abziehen, wenn sie an einem SS-Mann vorbeiging. Und in unseren Augen waren auf einmal die SS nicht mehr so wichtig. Die sind kleiner. Wir haben begriffen, dass es was Wichtigeres gibt als zu überleben, nämlich zu lieben, solidarisch zu bleiben. Und die SS hatte nicht mehr die Macht über uns, also diese innere Macht. Wir gingen wieder mit aufrichtigerem, geraderem Rückgrat durch das Lager. Kolbe hat uns erinnert, auch an unsere eigene Würde. Und als ich das so erzählte, überfiel mich auf einmal eine nicht große Trauer, in Bezug auf diese SS-Leute. Und dachte, wie leer sind die? Die hatten zwar die Macht, aber die hatten ja keine Menschlichkeit mehr. Die waren ja innerlich ganz leer und haben mich auf einmal unheimlich erschüttert, gefühlt, in Bezug auf dieses Elend der Täter. Ja, und deswegen, ich erzähle das jetzt hier, weil dieses Thema ist wichtiger für mich geworden, weil es ja hochaktuell. Was bedeutet für uns heute die Erinnerung an die Täter? Nicht nur an die Opfer. Die Erinnerung an die Opfer ist der Ausgangspunkt, aber verantwortlich waren die Täter. Und das ist eigentlich in Deutschland das Hauptthema. Und das hängt damit zusammen, was ist es, was wir in uns tragen an Werten, an Kraftquellen, an Überzeugungen, was macht das Leben lebenswert und sind wir bereit, Opfer zu bringen, wenn es um die Konsequenz der Liebe und wenn es um Solidarität geht. Ja, diese Fragen sind für mich sehr wichtig geworden.
Also Sie haben sich ja sehr ausgiebig mit der Täterseite beschäftigt, mit dem Lagerkommandanten Rudolf Höss zum Beispiel. Ist das, was Sie über Radikalisierung und auch bis hin zum Handeln natürlich eines solchen Menschen wissen, denn für Sie in irgendeiner Weise nachvollziehbar geworden?
Ja, es gibt immer den Rest, der nicht zu verstehen ist, aber vieles habe ich besser verstanden. Ein bisschen spielt die Rolle die Erziehung, aber zum Schlüssel ist für mich geworden die Ideologie. Die nationalsozialistische Ideologie, die gar nicht dumm war. Es gibt in Deutschland so eine Berührungsangst, darüber nachzudenken. Weil man, also manchmal finde ich das so, wenn man anfängt, die anzunehmen, dann hat man Angst, davon angezogen zu werden. Aber ohne kritische Auseinandersetzung mit dem Denken, das zu Auschwitz geführt hat, kommen wir gar nicht weiter. Es nutzt nicht, nur zu sagen, ist schlecht und wollen wir nichts mit zu tun haben. Und diese Ideologie, diese Rassenideologie, die auf die Macht des Stärkeren baut, denn so wäre der Kampf der Natur, die setzt sich eben durch, die Menschen in verschiedene Rassen einteilt und nicht mehr ausgeht von der gleichen Würde aller Menschen und dass der Sinn des Lebens darin besteht, die anderen ernst zu nehmen, die das Geheimnis Gottes in sich tragen, dass wir Brüder und Schwestern sind im globalen Dorf, weil wir denselben Vater, dieselbe Mutter von mir aus Numen haben. Das sind völlig verschiedene Anthropologien, völlig verschiedene Menschenbilder, völlig verschiedene, wie die damals sagten, Weltanschauungen. Und diese Frage, was ist uns eigentlich wichtig, was haben wir eigentlich heute, eine dritte Welt, finde ich eine entscheidende Frage. Das ist für mich sehr wichtig geworden.
Sonst? Wie erkennen Sie denn Parallelen wieder? Ich meine, wir sind ja heute politisch auch sehr unterwegs in diese Richtung, schottendicht. Ich will nur noch mir selbst der Nächste sein. Wir erleben das in Europa gerade überall.
Grundsätzlich finde ich es wichtig, klar zu haben, dass nicht alles dasselbe ist. Ja? Die Geschichte wiederholt sich nie genau. Und es gibt so gewisse Grundstrukturen, die sind urmenschlich, nämlich, dass ich meine Ruhe für mich haben will und die anderen die Störung weghaben will. Das ist einfach erstmal ist so, auch in meinem Leben. Ja? Und ich muss lernen, dass ich mich öffnen muss, bedeutet ja auch, dass ich dann eventuell was, dass mich das eventuell was kostet, diese Offenheit. Und dass aber ein Schatz ist, mit den anderen eine neue gemeinsame Welt aufzubauen. Das ist aber eine Erfahrung, die wir machen müssen. Und das ist sehr wichtig und das ist was Grundmenschliches. Als ich anfing zu arbeiten im Zentrum für Dialog und Gebet, damals war das eine neue Einrichtung, In den 90er Jahren sagte der Kardinal Macharski aus Krakau, und wir wissen, dass wir sowas brauchen, aber wir wissen nicht, wie wir das machen können, wie das geht. So ein Haus am Rande der Gedenkstätte Auschwitz zur Reflexion, zur Begegnung und so weiter, weil als Auschwitz geschah, niemand darauf vorbereitet war. Wir hatten sozusagen keine fertigen Modelle im Kopf, wo wir sehen können, etwas beginnen, aber jetzt wissen wir schon, wie das wird. Und deswegen haben wir, sagte er, auch keine fertigen Modelle für die Antwort. Können wir nicht abgucken, wie man sowas macht, wir müssen unseren Weg erst finden. Und deswegen sind wir unseren Weg gegangen, sind mit sehr viel Aufmerksamkeit, mit sehr viel Wachsamkeit, was läuft da, läuft hier, was sind die Prozesse, und ohne fertige Antworten. Und in den heutigen Konflikten auseinandersetzen, müssen wir auch aufpassen, dass wir nicht zu schnell sagen, das sind die Nazis, als wüssten wir schon, was da abläuft. Wir müssen sehr aufmerksam einander zuhören, Prozesse verstehen und versuchen, im Dialog zu bleiben, aber gleichzeitig auch klar und tief klar haben, was unsere Werte sind, und begreifen, was es bedeutet, dass wir zusammen mit Gott diese Menschen lieben. Ja, und mit so einer Perspektive in diese Konflikte auch reingehen, in die Auseinandersetzungen. Und die Grundfrage finde ich deswegen in diesen Konflikten, was macht die AfD und was macht Trump und was macht Putin und so weiter und so weiter. Die wichtigste Frage ist, was für Menschen tut es da? Also wie gehen wir miteinander um als Menschen zu Menschen? Wenn wir aufhören, uns gegenseitig als Mitmenschen zu behandeln und dann eben, weil es praktische Probleme gibt, auch praktische Lösungen suchen, aber die Grundwerte nicht in Frage gestellt sind, dann ist alles halb so schlimm. Aber das Dumme ist, wenn die anderen aufhören, für uns Mitmenschen zu sein.
Aber das ist eine Hoffnung, die Sie wirklich also ganz stark haben. Ne? Ich habe gelesen, Sie beten zum Beispiel für Russland.
Also erstmal glaube ich, dass Gott alle Menschen liebt. Ich glaube auch, dass Gott die Ideen nicht ausgeben. Und wenn ich nicht mehr weiß, was ich tun kann, dann heißt das nicht, dass Gott nicht weiß, was zu tun wäre. Dann muss ich still werden und zuhören. Und dann finden wir schon Wege. Aber weder die Russen, noch die Ukrainer, noch sonst wer, noch die Palästinenser, noch die sind Unmenschen, sind Mitmenschen. Sie sind Brüder und Schwestern. Und das ist erstmal so die geglaubte Ausgangsbasis. Und dann Schritt für Schritt versuchen, Wege zu finden, die dem entsprechen.
Was sind Wege, die Sie finden?
Ja, erstmal die 35 Jahre hier am Rande von Auschwitz in Begegnung mit vielen, vielen, vielen Menschen, Deutschen, Polen, Christen, Juden, Muslims, Buddhisten aus aller Welt und eben auch Ukrainern und Russen und auch manchmal Palästinensern. Dann war so ein Suchen, was ist jetzt das Richtige in der Beziehung, wie kann überhaupt Beziehungen so mit gefördert werden, mit gegenseitiger Achtung. Und wir sind dauernd vielleicht darauf hinaus, aus den Kontakten vor allem in die Ukraine und nach Russland, über Menschen, die ich hier kennengelernt habe, auf Freundschaften entstanden. Und deswegen beschäftigt mich sehr, was im Moment im Osten von Polen, das ist ja direkt nebenan hier, passiert. Meine Doktorarbeit, mein Buch über den Kommandanten von Auschwitz ist auch ins Russische übersetzt worden. Also es gibt inzwischen Deutsch, Polnisch, Englisch und dann eben auch seit ein paar Jahren auch Russisch. Das haben Leute übersetzt, die ich hier kennengelernt habe. Bei der Promotion war ich in Russland, in Moskau, der Übersetzung, bei dieser Darstellung, Präsentierung. Das war am Tag, am 23. Februar, und am 24. begann der große Krieg, ne, der aktuelle große Krieg. Seit dem habe ich überlegt, was kann ich machen, weil ich nicht sozusagen bin Beiständer. Man sagt immer, nach Auschwitz gibt es Täter, Opfer und Beiständer, die Zuschauer und Gleichgültigen und so. Ich bin weder Täter noch Opfer im Russland-Ukraine-Konflikt. Aber ich bin daneben an und ich kenne Leute und frage dann, was auch im Gebet, was kann ich denn tun? Und dann irgendwann kam mir, ich kann ja wenigstens mal hinfahren und fragen, wie geht's euch? Und dann war ich also seit den letzten 3 Jahren, in den letzten 3 Jahren, 3-mal in Russland und 3-mal in der Ukraine. Und eigentlich vor allem nur um zuzuhören und da, also mir, wo es noch möglich ist, zu bezeugen auch. Und daraus ist dann die Idee gekommen, einen Brief zu schreiben und habe dann mit anderen zusammen einen Brief von Christen aus Polen, Deutschland und der Ukraine an Christen in der Russischen Föderation einen offenen Brief geschrieben, der ist online. Leider ist Menschen in Russland im Moment keine offene Diskussion möglich darüber. Aber ich weiß, dass der Brief sozusagen wahrgenommen wurde. Und der Brief betrifft das Thema Vergebung. Also zur großen Überraschung ist das Hauptthema Vergebung. Weil dieses Thema zu meiner Überraschung, als ich in der Ukraine war, mehrmals angesprochen wurde. Während des Krieges. Ne? Und dann so die Frage, was heißt denn das, Vergebung? Das heißt, was ist eine Perspektive, dass in Zukunft eine Beziehung möglich ist? Eine menschliche Beziehung. Und ohne Vergebung schändlich zu gehen. Aber was bedeutet Vergebung, ohne irgendwas weiß zu waschen oder nicht ernst zu nehmen, vor allem die Wunden, die Verbrechen, die Morde. Deswegen hat der Brief eine Einleitung, bevor so durchdekliniert wird, wie Vergebung eigentlich gehen könnte. Eine Einleitung beschreibt, was da passiert im Moment. Und da wird sehr klar gesagt, warum will Russland die Ukraine mit einer eigenen Identität ausrotten. Das ist Völkermord. Ja, und noch ein paar andere Sachen. Und ich habe hier gelernt, in Auschwitz, dass Versöhnung nicht möglich ist, wenn man sozusagen die Dinge nicht beim Namen nennen kann. Und deswegen, obwohl das so hart klingt am Anfang dieses Briefes, ist das ein Versöhnungsbrief. Also das ist so ein Versuch, den ich gemacht habe, eine Eroberung zu machen. Ja, und so wie so ein Samenkorn auswerfen und vielleicht wächst es. Mal sehen.
Man sagt über Sie, Sie seien sehr still und ein ganz bescheidener Mensch. Jetzt haben Sie erzählt, Sie beten für Opfer und Täter. Das ist ja etwas, was auch sehr unscheinbar ist. So ein Brief natürlich nicht, der geht nach draußen, den sehen Menschen. Ist das was Sie gelernt haben? Lernt man das am Rande von Auschwitz oder würden Sie sagen, das ist Ihr Talent, Ihre Berufung, Brücken zu bauen?
Das wollte ich immer schon. Brücken bauen wollte ich immer schon. Also schweigsam bin ich, mein Stehen nicht so wichtig finde. Aber wenn ich meine, das kommt wo drauf an, dann kann ich auch reden. Ja.
Was würden Sie sagen, was gibt Ihnen persönlich Hoffnung?
Dass Gott recht hat, Gottes Liebe und auch wie wenn Jesus am Kreuz gestorben ist, er hat trotzdem gewonnen. Also ich sag mal so, ne? Ich habe immer mehr lebe ich in diesem Glauben, auch als Priester. Die Eucharistiefeier ist ja nichts anderes. Jesus gibt sein Leben zum Leben für uns. Und in diesem Lebensstil versuche ich hineinzugehen, mitzumachen, junge Rose zu sein. Und ja, ich trage die Hoffnung, dass das Sinn macht und der Weg zum Leben ist, zum ewigen Leben, wenn man so will. Hier spielt natürlich auch die Märtyrer eine große Rolle. Maximilian Kolbe habe ich erwähnt, bleiben wir mal dabei. Der hat ja nicht verloren. Ja, der ist gerade geblieben. Und dieses gerade bleiben und sich nicht verbiegen lassen oder volle Kompromisse machen, das ist sozusagen das Rückgrat, das wir brauchen. Und dass wir damit die Zukunft haben, glaube ich einfach, bin ich ziemlich sicher.
Pfarrer Manfred Deselass, Auslandsseelsorger an der Schwelle zu Auschwitz. Das war's für heute. Auf himmelklar.de findet ihr viele weitere Folgen. Auch auf domradio.de und katholisch.de könnt ihr uns folgen. Und ich freue mich, wenn wir uns demnächst wiederhören. Verena Trüster sagt Tschüss für heute und bis ganz bald.